Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, es ist 5:30 Uhr, jetzt zum Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz mit diesen Themen. Jenste Einsprachen gegen die Zentralbahn. Zergiswil sind über 100 Privatpersonen nicht einverstanden. Eine Auszeichnung für ein Vorzeigeprojekt. Ein Schweizer Architekt bekommt den Europäischen Solarpreis. Ein Theaterabend mit gerade 2 Opern. Wie die unterschiedlichen Werke zusammenpassen, wir sind schauen. Das Wetter, morgen hat es viele Wolken, manchmal schneit es bei Temperaturen von höchstens 3 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Gegen das Doppelspurprojekt von der Zentralbahn zu Hergiswil hat es Einsprachen gehagelt. Ein Monat nachdem das Bauprojekt aufgelegt worden ist, sind bis gestern über 100 Einsprachen von Privatpersonen eingegangen, heisst beim Bundesamt für Verkehr auf Anfrage. Und weil bei der Einsprachefrist das Datum vom Poststempel gilt, könnte es in den nächsten Tagen noch mehr werden. Das Ausbauprojekt vom Trassee von der Zentralbahn kommt beim Hergiswiler Gemeinderat und bei einem Teil der Bevölkerung nicht zu gut an. In der Kritik steht vor allem der Lärm und die Höhe vom geplanten Bahntrassee. Zmitzt im tief verschneiten Dörfli Benau. Gerade bei Einsiedeln steht ein außergewöhnliches Haus. Es ist das einzige Mehrfamilienhaus im ganzen Land, das mehr Energie produziert, als es selber braucht. Für den innovativen Bau überkommt der Bauherr, der Architekt Josef Grab, heute Abend zu Berlin der Europäische Solarpreis. Für Josef Grab ist der Preis eine Bestätigung von seiner jahrelangen Arbeit, hat er kurz vor der Preisübergabe am Handy gesagt.
Wir haben den Preis nie erwartet, darf ich sagen. Denn ich habe ja vor 20 Jahren die erste Solaranlage gebaut und habe vor 15 Jahren dann festgestellt, dass wir Schweizer ein bisschen ins Hintertreffen kommen, was Solari bauen ist und was die Nutzung von der künftigen Energie anbelangt. Und ich wollte dann einfach die Gegensteuer geben. Und ich glaube, wir sind heute wieder auf Augenhöhe mit unseren Nachbaustaaten, wenn ich Deutschland und Österreich anschaue.
Das Gewinnerhaus zu Benau mit dem Namen Kraftwerk B gilt als Vorzeigewerk für nachhaltiges Bauen. Marianne Balli ist heute am Morgen mit dem Architekt Moreno Piccolotto, der das Haus mitentwickelt hat, auf einen Rundgang.
Wir sind jetzt ins Treppenhaus hier gekommen. Das Treppenhaus ist ein temperierter Raum, das heisst nicht geheizt, sondern geschützt, windgeschützt, kältegeschützt. Und das Haus selber, der wärmere Teil des Hauses, fährt dann in den Wohnungen an. Und in dem Sinn haben wir so eine Übergangszone, wo man reinkommt, wo relativ kühl ist, wo nicht gewärmt ist. Und wenn man in die Wohnungen reinkommt, dann hat man das Gefühl, dass man in eine warme Umgebung reinkommt.
Jetzt gehen wir hier in den Technikraum rein. Das muss man sich vorstellen, sehr. Es sieht eigentlich sehr anmächtig aus für einen Technikraum. Es hat riesengroße blaue Pots rum, also so riesige Gefäße. Was sehen wir da jetzt gerade, Moreno Piccolotto?
Wir sehen einerseits den grössten Tank, das ist ein Wärmespeicher, ein 24'000 Liter Warmwasserspeicher. Mit dem Wasser speichern wir die Wärme, die wir gewinnen an der Fassade, speichern. Und zwar vom frühen Frühling her bis eventuell in Spätherbst hier, tun wir die Wärme absorbieren, tun wir es dort im Wasser lagern und tun damit das Warmwasser, Bruchwarmwasser im Haus produzieren.
Jetzt, das Spezielle an dem Haus ist ja eben, dass es mehr Energie produziert, als dass es braucht. Wie funktioniert denn das?
Wir haben, wie vorher angedeutet, aktive Teile in der Fassade, Solarthermie und PV-Anlagen. Wir decken mit der PV-Anlage den gesamten Stromverbrauch vom Haus, was alle Bewohner brauchen, wird deckt. Wir decken mit der Solarthermieanlage den Warmwasserverbrauch und den Heizbedarf vom Haus. Und zwar tun wir 110% an Energie produzieren. Das heisst, wir haben 10% mehr, als wir effektiv brauchen.
Und was passiert denn mit der Energie, die nicht gebraucht wird in diesem Haus?
Das Warmwasser, das wir zusätzlich produzieren, vor allem im Frühling und im Sommer, wird an Nachbarn abgegeben. Die müssen dann selber kein Warmwasser produzieren, sondern das Haus liefert das Warmwasser ab.
dann gehen wir jetzt eine Station weiter, in den oberen Stock, in die 5,5 Zimmerwohnung, die im Moment noch leer ist. Merci. Ja, jetzt hat man wirklich gerade, spürt man, dass es wirklich wärmer wird. Und wir sind ja in einer Wohnung, die noch nicht geheizt ist. Man hat das Gefühl, es sei 20 Grad, ist es glaube ich auch. Wie sieht man jetzt da, dass das bei diesem Eingangsbereich, es ist ein wunderschöner Boden, ein Eichenboden, die Wände sind Beton. Wie sieht man jetzt da, dass das nachhaltig gebaut ist?
Das Haus selber ist ein Minergie-P-Eco-Haus. Das heisst, es erfüllt einerseits einen gewissen Minergie-Standard. Und es ist ökologisch unbedenklich gebaut. Das heisst, es hat Materialien im Innenausbau, die keinen Schadstoff abgeben. Wir stehen jetzt gerade auf einem. Das ist ein Eichenboden, der nicht behandelt ist. Wenn Sie genau schauen, ist der Eichenboden mechanisch vorbehandelt. Er hat Hick drin. Und das haben wir gemacht, um den Boden selber so weit zu gestalten, dass ein Mieter, wo da innen lebt, nicht bei jedem Hick, wo er oder sie produziert, Bedenken hat, dass dann nachher das Kosten verursacht. Das heisst, für uns selber als Architekten ist es wichtig, dass man tätige Materialien einsetzt und sie so einsetzt, dass sie gebraucht werden können und nicht in 5 oder 10 Jahren müssen ausgewechselt werden.
Jetzt, wenn wir da gerade links an die Wand gehen, da hat es ein kleines Monitörli. Können Sie mir noch etwas zu dem sagen? Ein ganz kleines Fernsehli. Für was ist das?
Das ist ein LCD-Monitor, den wir eingebaut haben, hier im Haus. Das Haus wird vollumfänglich überwacht. Das heisst, die Energiekennwerte werden überwacht. Jede Wohnung hat das Energiequantum zugeschrieben bekommen, berechnet worden ist vorher, in Wärme, Elektro- und Wasserverbrauch. Wir haben ein Bonus-Malus-System in diesem Haus im Mietvertrag. Das heisst, jeder Mieter hat eine Quantum-Energie zur Verfügung. Wenn er oder sie mehr braucht als das Quantum, dann kriegt er ein Malus ein. Das heisst, es kostet zusätzlich. Und wenn er oder sie im berechneten Quantum innen bleibt, dann ist das Teil vom Mietvertrag, die Nebenkosten.
Es ist eine grosszügige 5,5-Zimmer-Wohnung. Wir laufen jetzt an den Zimmer und am Bad vorbei Richtung Stube und Küche. Für was genau hat denn jetzt das Haus so Preise gesammelt, die es jetzt bekommen hat?
Ich würde sagen, es ist eine Kombination von diesen verschiedenen Aspekten. Es ist ein Haus, das die machbaren technischen Anlagen für die nachhaltige Entwicklung von so einem Objekt integriert in die Architektur. Sie stellt sie zur Verfügung in einer Wohnqualität, die sehr hohen Komfort bietet. Es ist ausgebaut so, dass es einen Zeithorizont hat von 30 bis 60 Jahren. Es ist so gebaut, dass man die Unterhaltszyklen möglichst gering hält. Das heisst, es fallen keine zusätzlichen Unterhaltskosten an. Und die Integration von diesen verschiedenen Aspekten, das macht das Haus, glaube ich, einzigartig. Benau, das Kraftwerk B, ist in meinen Augen, was ich die Kunst des Machbaren nenne. Das, was man heute kann machen, wenn man will.
Der Architekt Moreno Piccolotto über das Mehrfamilienhaus zu Benau, wo heute Abend der Europäische Solarpreis bekommt. Die Kraft von der Sonne ist eine der Energien der Zukunft. Trotzdem braucht erst ein winzig kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt Solarstrom. Der David Stickelberger vom Fachverband Sonnenenergie, er kennt den Markt sehr gut. Marianne Balli hat mit ihm geredet.
David Stickelberger, Sie haben das Haus in Benau auch besucht, das ich heute Morgen gesehen habe. Was ist Ihr Urteil? Wie finden Sie das?
Also ich bin absolut begeistert davon. Das ist wirklich ein Leuchtturmobjekt, muss man sagen. Da haben wir gezeigt, wie man in einem Mehrfamilienhaus kann mehr Strom und Wärme produzieren, als das Haus braucht. Und das ist wirklich die Zukunft. Unsere Hausdächer in der Schweiz haben ein riesiges Potenzial zum Strom und Wärme produzieren. Und die zeigen jetzt an dem Beispiel Benau, wie man das machen kann.
Warum gibt es denn nicht mehr davon? Wir haben Hausdächer, die Idee ist bestechend. Warum gibt es nicht mehr von diesen Häusern?
Gut, also das eine ist einmal, dass es halt grosse Anfangsinvestitionen braucht. So ein Haus ist im Bau natürlich schon teurer als ein normales Haus. Allerdings können sich die Investitionen wegen der steigenden Energiepreise sehr bald auszahlen. Aber das Wissen hat sich leider noch nicht bei allen Bauherren durchgesetzt. Und was sicher auch dazu kommt, wir haben jetzt einfach in der Schweiz verglichen mit anderen Ländern relativ billiges Heizöl. Wir haben etwa den tiefsten Heizölpreis von ganz Europa.
Gehen wir mal weg von Benau, von diesem Haus, und machen den Fächer ein bisschen auf. Wenn man durch die Schweiz fährt, dann fällt es auch auf, dass zum Beispiel Sonnenkollektoren fürs warme Wasser gibt es immer mehr auf den Dächern der Häuser. Ganz anders sieht es aus bei der Photovoltaik, wo man Strom produzieren kann. Was ist denn eigentlich das Problem? Wo hapert es?
Die Förderung von der Photovoltaik, dem Strom von der Sonne, ist Aufgabe vom Bund. Da gibt es eine Regelung, die heisst kostendeckende Einspeisevergütung. Das funktioniert so: Jeder, der Solarstrom produziert, kann den Strom, den er produziert, zu einem kostendeckenden Preis als Netz abgeben. Leider ist das Geld, das dafür zur Verfügung steht, limitiert und das Geld ist bereits ausgeschöpft. Jetzt ist das Parlament dran, das Bundesparlament, eine neue Regelung zu suchen, wo es wieder mehr Geld gibt. Aber die Mittel werden knapp bleiben. Wer jetzt so eine Anlage anmeldet, zum Strom produzieren, muss sicher mit einer Wartefrist von 3 Jahren rechnen, bis er in Genuss von dieser neuen Regelung kommt.
Liegt es denn wirklich nur am Geld? Weil wenn man zum Beispiel schaut, wenn man beim eigenen EW kann ankreuzeln kann, ob man Solarstrom will oder nicht, dann zögert man meistens nur. Es sind ja nur gerade 0,05%, die Sonnenstrom wählen. Liegt es wirklich nur am Geld oder an was liegt es, dass das bei uns einfach noch nicht so drinnen ist?
Geld spielt sicher eine grosse Rolle. Solarstrom ist momentan einfach noch einiges teurer als der Durchschnittsstrom. Aber wir sind auf rasantem Weg dazu, dass sich das ändert. Wir rechnen damit, dass noch vor 2020 der Strom von der eigenen Solaranlage auf dem eigenen Hausdach billiger wird sein als der Strom ab der Steckdose. Und dann wird natürlich sehr viel passieren. Da werden ganz viele Leute Solaranlagen bauen. Und jetzt ist die Aufgabe, die Zeit sinnvoll zu überbrücken, dafür zu sorgen, dass wir auch schon in der Zwischenzeit Solaranlagen bauen können, um das Know-how in unserem Land aufzubauen. Weil das ist ganz eine wichtige Technologie für die nächsten paar Jahrzehnte. Und wir müssen schauen in der Schweiz, dass wir den Anschluss da nicht verlieren.
Liegt es denn nicht auch ein bisschen am Bewusstsein von uns? Wie lange hat man einfach den Strom genommen, aus der Steckdose gekommen ist? Man hat nicht können wählen, man hat sich auch nicht gefragt, dass man da noch ein bisschen etwas machen muss, beim Bewusstsein bei den Leuten.
Da haben Sie völlig recht. Solarstrom oder Ökostrom ist sehr ein abstraktes Produkt. Ganz im Gegensatz vielleicht zu einem Bio-Äpfel. Den kann man anschauen, man kann sich überlegen, der ist vielleicht gesünder für mich, wenn ich jetzt den kaufe. Beim Strom ist das ganz anders. Sie merken dem Strom aus der Steckdose nicht an, ob er jetzt Ökostrom oder etwas anderes ist. Da braucht es noch einiges an Aufklärungsarbeit von den Elektrizitätslieferanten, um das verständlicher zu machen.
Über die Zukunft von der Sonnenenergie, der David Stickelberger vom Fachverband für Sonnenenergie. Zu weiteren Nachrichten vom Tag. Der Nationalrat hat heute die Umsetzung der Alpenkonvention abgelehnt. Mit dem Abkommen würde die Schweiz mit anderen Alpenländern enger zusammenarbeiten, wenn es um Gesetze zum Beispiel für den Naturschutz, den Tourismus oder für den Transitverkehr geht. Über das Nein vom Nationalrat ist man beim Verein Alpeninitiative enttäuscht. Gerade bei der Verlagerung vom Verkehr von der Strasse auf die Schiene seien internationale Zusammenarbeit sehr wichtig. Der Nationalrat hat heute eine grosse Chance verpasst, heisst es bei der Alpeninitiative auf Anfrage. Die Stadtbahn Zug hat eine neue Haltestelle. Ab übermorgen, 13. Dezember, haltet die S2 bei Zug Casino. Die SBB, der Kanton und Stadt Zug haben die neue Haltestelle heute eingewichen. Ein Jahr lang ist gebaut worden. Die neue Haltestelle Zug Casino hat 2,5 Millionen Franken gekostet. Bis im Dezember vom nächsten Jahr kommt dann noch die neue Haltestelle Walchwil-Herndli, die Kreuzungsstation Oberwil und das dritte Gleis auf der Strecke Zug Barlindenpark dazu. Der Kanton Zug zahlt an Umbau vom Kulturwerk Galvanik 500.000 Franken. Die Stadt Zug als Bauherrin investiert gut 4 Millionen Franken. Mit diesen Geldern kann das Haus jetzt renoviert werden. In der Galvanik hat es mehrere Mal brennt. Das hat der Handlungsbedarf vergrössert, heisst es in einer Mitteilung vom Kanton. Einwohnerinnen und Einwohner von der Urnengemeinde Attikhausen haben eine Unterschriftensammlung gestartet. Sie verlangen eine zumutbare Verkehrserschliessung der Gemeinde. Streitpunkt ist die Bahnunterführung beim Restaurant Walter Fürst, die verkehrstechnisch wichtigste Zufahrt ins Dorf hinein. Die soll während anderthalb Jahren zu sein, weil in dieser Zeit eine neue Unterführung gebaut wird und das wollen die Einwohnerinnen und Einwohner nicht so hin. Dann zwei Meldungen vom Sport. Zuerst Eishockey. Der EV Zug zieht das Urteil vom Verbandssportgericht weiter. Das hat gestern entschieden, dass das Petardenspiel, das wegen Villereich abgebrochen worden ist, nicht gewertet wird. Bei dem Spiel zwischen dem EVZ und der ZSC Lions hat der Zirchenfan einen Reichpetarden abgefackelt. Das Spiel ist abgebrochen worden und die Zuger haben ursprünglich 5:0 Vorfeld gewonnen. Und Fußball, FC Luzern, der Jean-Michel Tschuga hat anscheinend Angebote von verschiedenen Clubs, die er jetzt prüfen, das meldet der FC Luzern. Der FCL plant die neue Saison ohne den Kameruner, hilft ihm aber bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Mit dem Regionaljournal ist Wochenende. Bei uns erfahren Sie, was in der Zentralschweiz Schlagzeilen macht. Was im Rest der Schweiz läuft, das hören Sie morgen am Mittag, da bei Ihrer Seis.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. In Ostschweiz gibt es Leute mit blauem Blut in den Adern. Allerdings auf ziemlich stark verdünnt. Es ist das Blut vom Kaiser Napoleon III. In Zürich ist der Harald Nägeli wieder mit dem schwarzen Spray unterwegs. Fort mit dem Geschmier heisst es. Noch vor kurzem haben die Zürcher Nägeli-Strichmännchen offiziell als Kunst gelten. Und immer mehr Zürcher Studenten pendeln an der Uni Luzern. Wir verraten euch mehr über das Erfolgsgeheimnis von der kleinen Uni im Herz der Schweiz. Hört uns morgen Mittag, 3:45 hier auf DRS1, Regional Diagonal.
Regionaljournal Zentralschweiz, jetzt mit einem besonderen Theaterbesuch. Zwei Opern haben gestern im Luzerner Theater Premiere gefeiert. Zum einen «L'Heure Espagnole» vom französischen Komponist Maurice Ravel und zum anderen «Ariane» vom tschechischen Komponist Bohuslav Martinů. Beide Opern kommen aus der gleichen Zeit, aus dem 20. Jahrhundert, sind aber extrem unterschiedlich. Der Ravel hat eine komische Oper komponiert, der Martinů hat sich an einem antiken Drama angenommen. An der Premiere mit dabei gewesen ist Thuli Stalder. Thuli Stalder, rein technisch zwei Opern an einem Abend. Wie geht das?
Ja, das geht, indem die Opern sehr kurz sind. Es sind Einakter, also sie gehen je knapp eine Stunde. Und sie sind abgetrennt durch eine Pause. Also es ist nicht ein musikalischer Marathon, der hier im Luzerner Theater auf einen wartet.
Zwei so unterschiedliche Opern am gleichen Abend. Da stellt sich die Frage, hat das funktioniert?
Ja, es hat erstaunlicherweise recht gut funktioniert. Die beiden Opern haben durchaus auch Gemeinsamkeiten. Also die Hauptfiguren sind zum Beispiel beides Frauen. Es wird auf Französisch gesungen. Bei beiden Geschichten geht es irgendwie um Liebe, allerdings wird das Thema sehr unterschiedlich angepackt. Bei der Ravel-Oper «L'Heure Espagnole» geht es um körperliche Liebe, die Hauptfigur, das ist die Frau von einem Uhrenmacher, turtelt gern fremd mit gerade mehreren Männern, und zwar mit einem Poeten, einem Bankier und einem Maultiertreiber. Befriedigt ist sie von dieser Situation aber dann trotzdem nicht wirklich. Auf der anderen Seite die Oper Ariane von Martinů, dort geht es um tiefe, aber auch enttäuschte Liebe. Sie liebt den Theseus, der den Minotaurus bekämpft, ein menschenfressendes Ungeheuer. Der Theseus verlässt aber die Ariane am Schluss. Also sehr unterschiedliche Geschichten. Den Opernabend zusammenheben tut aber eigentlich vor allem das Bühnenbild von Werner Hutterli. Er tut bei beiden Stücken so mit metallischen Kugeln arbeiten. Bei der Ravel-Oper hängen sie als Pendeln von der Deli runter. Bei der Oper von Martinů sind sie wie Metronom eingesetzt, also so vom Boden unten rauf. Das gibt einem einen Wiedererkennungswert, also das Gefühl von einer einheitlichen Inszenierung.
Das Bühnenbild also etwas, was gemeinsam ist. Wie sind die Unterschiede ausgeschaffen?
Ja, die Regisseurin Christine Syris, die schafft sehr stark mit diesen Kontrast. Der Maurice Ravel hat sich an einer Opera Buffa orientiert. Das ist eine italienische Musikkomödie. Und so inszeniert sie es auch, also Christine Syris. Die Sänger und Sängerinnen, sie singen und spielen dazu mit extrem übertriebenen grossen Gesten. Das ist manchmal auch eine Spur zu viel. Aber es erinnert an klassische Komödien. Man kennt das ja auch von dort, das Versteckspiel, wo die verschiedenen Liebhaber umjongliert werden und sich in Uhrenkästen verstecken. Dagegen ist Ariane von Martino viel zurückhaltender inszeniert, sehr symbolisch, es ist viel weniger Tempo drin und ist mehr auch auf den Gesang konzentriert.
Zum Musikalischen, die beiden Komponisten sind aus dem gleichen Jahrhundert, aus dem 20. Denen jetzt gleich oder komplett unterschiedlich?
Ja, das ist noch interessant, weil beide gehen in die Vergangenheit zurück, also in alte musikalische Traditionen. Der Ravel zum Beispiel, eben mit der Opera Buffa, die stammt aus dem 18. Jahrhundert. Aber bei ihm hört man auch ganz stark spanische Einflüsse. Wir lassen doch mal rein. Hören tut man jetzt dann gerade die Mezzo-Sopranistin Caroline Vitale, die im L'Heure Espagnol die Hauptfigur sehr spielerisch und mit viel Temperament singt. Und hören tut man dann da auch alle ihre Liebhaber und den Ehemann. Es sind übrigens Aufnahmen von einer Probe. Das also ein Ausschnitt aus der Ravel-Oper. Der Bohuslav Martinů, der hat sich in seinem Werk Ariane vom Barock und der Klassik inspirieren lassen. Auch hier ein Ausschnitt aus der Probe. Wir hören hier die Sopranistin Madeleine Vibon.
Das ein Ausschnitt aus Ariane. Jetzt noch eine Abschlussfrage. Wie hat das Publikum auf diesen besonderen Theaterabend reagiert?
Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu beurteilen, weil das Premierenpublikum ja meistens auch ein bisschen ein anderes Publikum ist. Aber musikalisch, muss man sagen, haben Zuschauerinnen und Zuschauer im Luzerner Theater sicher einen spannenden Abend erlebt. Das Orchester hat sehr präsent gespielt. Die Sängerinnen und Sänger, allen voran natürlich die zwei Frauen, Caroline Vitale und Madeleine Vibon, haben wirklich gut gesungen. Es ist nicht der überbordende Applaus am Schluss gefallen, aber es ist doch ein Applaus gewesen, der sehr herzlich und warm war.
Tuli Stahl dazu, L'Heure Espagnol von Maurice Ravel und Ariane von Bohuslav Martinů. Die beiden Opern gibt es im Luzerner Theater und zwar noch bis im Januar. Der Regie-Tipp? Den gibt es heute von Marlies Zehnder.
Wie kann jemand Schriftsteller werden, der in der Schulzeit Deutsch nicht gerade zu seinen Lieblingsfächern gezählt hat? Diese Frage wird dem Mann vermutlich immer wieder gestellt, der inzwischen unzählige Krimis, Theaterstücke oder Hörspiele geschrieben hat. Und vielen Leuten ist vor allem eine Figur aus seinen Krimis ein Begriff. Der Philipp Meloni mit seinen haarsträubenden Fällen, immer am Sonntagmorgen zu hören auf DRS3. Der Autor, der dahinter steckt, ist der Roger Graf, eben der Mann, der es mit dem Deutsch nicht so hatte. Heute Abend ist der Roger Graf am Krimiabend im Zentrum Chilamatt in Steinhausen. Zuerst gibt es ein Gespräch mit dem Autor und Schriftsteller und anschliessend der Philipp Meloni live mit seinen haarsträubenden Fällen, mit Seitenhieb zur aktuellen Weltlage, Klimawandel und anderen Zivilisationskrankheiten, bis am Schluss dann eben alles geklärt ist.
Krimiabend im Zentrum Chilamatt-Steinhausen. Am 7. ist das Gespräch mit dem Autor und am 8.30 Uhr gibt es Philipp Meloni live. Der Reis mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. In 3 Minuten ist es 6. Was heute Schlagzeilen macht, der Dario Pelosi mit dem Wichtigsten vom Tag im Überblick.
Ein Mehrfamilienhaus zu Benau im Kanton Schweiz bekommt heute Abend zu Berlin den Europäischen Solarpreis. Als einziges Mehrfamilienhaus in der Schweiz produziert das Haus mehr Energie, als es braucht. Die überschüssige Energie heizt das Wasser vom Nachbarhaus. Solarexperten sind sich einig, dass man diese Energie noch mehr nutzen könnte. Dafür braucht es aber mehr Fördergelder und eine grössere Nachfrage. Der Nationalrat hat dort die Umsetzung der Alpenkonvention abgelehnt. Mit dem Abkommen würde die Schweiz mit anderen Alpenländern enger zusammenarbeiten, wenn es um Gesetze beispielsweise für den Naturschutz, den Tourismus oder für den Transitverkehr geht. Über das Nein vom Nationalrat ist man beim Verein Alpeninitiative enttäuscht. Gerade bei der Verlagerung vom Verkehr weg von der Strasse hat der Nationalrat heute eine grosse Chance verpasst. Der IV Zug zieht das Urteil vom Verbandssportgericht weiter. Das hat entschieden, dass das Petardenspiel, das wegen viel Rauch abgebrochen wurde, nicht gewertet wird. Bei dem Spiel zwischen dem IV Zug und den ZSC Lions hat ein Zürcher Fan einen Rauchpetarden abgefackelt. Das Spiel ist dann abgebrochen worden und die Zuger haben ursprünglich 5:0 Forfait gewonnen. Zwei Opern an einem Abend haben gestern im Luzerner Theater Premiere gefeiert. Die Opereinakter «L'Heure Espagnole» vom französischen Komponist Maurice Ravel und «Ariane» vom tschechischen Komponist Buzlav Martinů sind zwar sehr unterschiedlich, bei beiden Werken sind Frauen im Mittelpunkt und die Liebe.
Was wir für Wetter am Wochenende haben, das sagt uns der Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht schneit es und regnet es immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt zuerst bei etwa 600 Meter und sie sinkt dann in der Nacht langsam bis ins Flachland ein. Die Temperaturen auf 2 bis 0 Grad zurück und darum muss man auch mit Schnee oder eisglatten Strassen rechnen. Morgen am Samstag geht es mit vielen Wolken weiter und da und dort schneit es noch ein bisschen bis ganz ein. Mengenmässig kommt aber nur viel neue Schnee zusammen. Dazu ist es morgen oberhalb von etwa 800 Meter den ganzen Tag durch frostig. In Luzern geht es noch aufwärts bis auf maximal 3 Grad. Dazu kommt eine unangenehme Beise auf.
Regionaljournal Zentralschweiz, Sie finden uns auch im Internet. Dort können Sie die Sendung als Podcast abonnieren oder einzelne Beiträge noch einmal nachhören unter der Adresse regionaljournal.ch. Für die Inhalte von heute war Dario Pelosi verantwortlich. Mein Name ist Michael Zetzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.